Wir starten mit Apostelgeschichte Kapitel 11, und zwar die Verse 1 bis 18. Und ich möchte Markus bitten, dass er das einfach mal im Zusammenhang vorliest. Ja.
Es dauerte nicht lange, bis die Apostel und anderen Gläubigen in Judäa hörten, dass Nichtjuden das Wort Gottes angenommen hatten. Als Petrus wieder in Jerusalem eintraf, kritisierten ihn daher einige der jüdischen Gläubigen. Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und mit ihnen gegessen, warfen sie ihm vor. Da berichtete Petrus ihnen genau, was geschehen war. Eines Tages in Joppe begann er, hatte ich beim Beten eine Vision. Etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln vom Himmel herabgelassen und kam direkt zu mir herunter. Als ich hineinschaute, sah ich alle Arten von vierfüßigen und wilden Tieren, Schlangen und Vögeln. Und ich hörte eine Stimme sagen, Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, antwortete ich. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gesehen, gegessen, das unser jüdisches Gesetz uns verbietet. Doch die Stimme vom Himmel wiederholte, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Das wiederholte sich dreimal. Dann wurde das Tuch mit dem, was darin war, wieder in den Himmel hinaufgeholt. In diesem Augenblick kamen drei Männer, die aus Caesarea geschickt worden waren, an das Haus, in dem ich wohnte. Der Heilige Geist sagte mir, ich solle mit ihnen gehen und keine Bedenken haben. Diese sechs Brüder hier begleiteten mich und bald kamen wir in das Haus des Mannes, der nach uns geschickt hatte. Er berichtete uns, wie ein Engel ihm in seinem Haus erschienen war und gesagt hatte, sende Boten nach Joppe, um Simon Petrus zu holen. Er wird euch sagen, was du und alle in deinem Haus gerettet werden können. Als ich begann, zu ihnen zu reden, kam der Heilige Geist genauso auf sie, wie er am Anfang auf uns gekommen ist. Da dachte ich daran, wie der Herr gesagt hatte. Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft worden. Und wenn Gott diese Gabe geschenkt hat, wie uns, als wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren, wer war ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Als die anderen das hörten, beruhigten sie sich und fingen an, Gott zu loben. Sie sagten, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können.
Ja, wir gehen weiter in der Apostelgeschichte. Der nächste Schritt, nachdem Cornelius mit seinem Haus das Wort Gottes angenommen hatte, und jetzt hören davon die Brüder in Judäa, heißt die Apostel und die Brüder in Judäa, dass eben auch die Heiden Gottes Wort angenommen hätten. Das war schneller in Judäa, gemeint ist da aber vor allem die Gemeinde in Jerusalem. Natürlich gab es in Judäa rings um Jerusalem auch schon, haben wir ja gesehen, eine ganze Reihe von Gemeinden, die gegründet worden waren. Aber das meint jetzt schon insbesondere die große Gemeinde in Jerusalem, die Muttergemeinde aller Gemeinden. Und die Botschaft, dass die Heiden dort in Caesarea das Wort Gottes angenommen hatten, das war schneller in Jerusalem als der Petrus zurückkehren konnte nach Jerusalem. Manche Dinge verbreiten sich schneller, als du denkst. Und das ist auch unter uns manchmal so. Ja, du bist ja meine beste Freundin, dir kann ich das schon sagen. Ne? Aber sag's ja nicht weiter. Ja, dann kannst du sicher sein, dass es bald bekannt ist. Ja? Bei Männern ist der Text ein bisschen anders, aber kann Ähnliches passieren. Ja. Die Apostel die bis zu dem Zeitpunkt immer noch die Leiter der Gemeinde in Jerusalem waren. Und die Brüder in Judäa, also gemeint vor allem die Gemeinde in Jerusalem, alle Brüder und Schwestern, die hören davon, die Heiden haben das Wort Gottes angenommen. Und das ist ja auch auf der anderen Seite eine schöne Seite an der Gemeinde in Jerusalem, die interessiert das. Die interessiert, was Gott tut, wie sich das Wort Gottes ausbreitet, indem Menschen zum Glauben kommen. Aber es war ein bisschen so gemischt, ja, wie es bei ihnen verstanden worden ist. Und es war auch irgendwas mit dabei, was sie nicht so ganz verstehen konnten. Aber es heißt, die Heiden haben Gottes Wort angenommen. Und was haben die denn angenommen? Was hat denn der Petrus denen gesagt? Das hatten wir letztes Mal so gelesen. Der hat ihnen erzählt, was Jesus, der Messias, hier auf der Erde getan hat. Der hat Menschen geheilt, er hat sie aufgerufen, umzukehren. Der hat sie eingeladen, ihm nachzufolgen, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Das hat er schon zu Lebzeiten gemacht. Und das ist Gottes Wort. Damit ist eindeutig schon klar, dass für die Apostel und für die, die durch sie gläubig geworden sind, und Lukas schreibt uns das jetzt auch so auf, das Evangelium von Jesus Christus, diese Botschaft, die haben ganz klar gewusst, das ist Gottes Wort, das ist sozusagen die Weiterschrift dessen, was wir das Alte Testament nennen. Ja. Da erfüllt sich nämlich das, was da durch die Propheten angekündigt worden war, der Messias kommt und was er alles tun wird. Wenn wir also an Jesus glauben, wenn wir Jesus annehmen, so wie das Haus von Cornelius das getan hat, dann glauben wir an das Wort Gottes. Das, was Gott durch Jesus getan hat und immer noch tut. Er hat ja nicht aufgehört. Die Apostelgeschichte, das werden wir sehen, habe ich am Anfang schon kurz in der Einleitung gesagt, die Apostelgeschichte ist das einzige Buch, was keinen echten Schluss hat. Die endet einfach so, dass du denkst, jetzt muss es weitergehen. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die aus der Beschneidung mit ihm. Jetzt sehen wir auch nochmal, warum genau der Petrus der war, den Gott benutzt hat und berufen hat, damit er den Heiden zuallererst Jesus verkündigt und sie gläubig werden, weil dieser Petrus eben das größte Gewicht hatte unter den 12 Aposteln. Der hatte kein anderes Apostelamt, aber er war in dieser Gruppe einfach, sage ich mal, der Gewichtigste aufgrund seiner Begabung, seiner Persönlichkeit und der Berufung, die Jesus ihm gegeben hatte. Weil das war für die, auch für unsere Brüder und Schwestern, die schon an Jesus glaubten unter den Juden, das war für die nicht in ihrem Horizont drin, obwohl Jesus es vorher gesagt hat, geh zu allen Völkern. Ja. Es war nicht in ihrem Horizont, dass außerhalb des jüdischen Volkes Menschen gläubig werden können. Wenn sie gläubig werden, dann müssen sie Juden werden. Müssen sie sich beschneiden lassen, müssen sie voll Juden werden. Nur dann können sie zum Volk Gottes gehören und sozusagen gerettet werden. Ja, das war bislang die Praxis und es war für sie nicht vorstellbar, dass das anders gehen könnte. Und deswegen musste das der Petrus machen, weil, sag ich mal, vielleicht andere sich hätten nicht durchsetzen können gegenüber dieser doch großen Partei, die sich in der Gemeinde in Jerusalem vor allem gebildet hat und die immer stärker geworden ist. Und die stritten die aus der Beschneidung, sagt Lukas. Die stritten mit ihm. Damit ist nicht unbedingt nur gemeint alle Juden, ja, beschnitten sind ja alle Juden, sondern die aus der Beschneidung, das meint hier eine bestimmte Gruppe innerhalb der Gemeinde in Jerusalem, die eben nicht einverstanden waren damit, dass Heiden einfach Heiden bleiben können, in dem Sinne, sie nicht beschnitten werden müssen, sie nicht das Gesetz voll einhalten müssen. Das konnten sie nicht verstehen und die haben mit dem Petrus gestritten. Es ist einfach hier schon sichtbar, dass sich innerhalb der Gemeinde in Jerusalem eine bestimmte Parteiung bildet. Ja. Ein Stück später sehen wir, ich möchte euch einfach nur diese Entwicklung dieser Parteiung auch aufzeigen, in Apostelgeschichte 15, 1-2, das werden wir später dann nochmal hören, wenn wir soweit sind. Das ist nach der ersten Missionsreise, die Paulus und der Barnabas noch zusammen gemacht hatten. Die sind zurückgekehrt nach Antiochien in diese Gemeinde, von der sie ausgesandt waren, das erste Mal zu der ersten Missionsreise. Und da heißt es, da begegnen uns dann nämlich diese Parteiung aus Jerusalem herkommend. Und einige kamen von Judäa herab nach Antiochien in diese junge Gemeinde und lehrten die Brüder in Antiochia, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Da begegnet uns diese Parteiung, diese Brüder aus der Gemeinde in Jerusalem vor allem, die sind auch in andere Gemeinden gegangen. Die haben diese Gemeinde in Antiochien massiv aufgewirbelt. Und es war auf wirklich spitz auf Knopf, ob diese Gemeinde, diese jungen Gläubigen in Antiochien, ob die überleben werden. Oder ob die Gemeinde flöten geht. Ja. Im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 4-5, da sind jetzt dieser Paulus und Barnabas, die sind ja jetzt von Antiochien nach Jerusalem gegangen, um diese Streitfrage zu klären. Und im Galaterbrief sehen wir sozusagen, da berichtet uns der Apostel Paulus selber von diesem Ereignis dann in Jerusalem. Es hatten sich aber einige falsche Brüder eingedrängt. Also Paulus benennt die jetzt schon nicht mehr einfach nur als Brüder, sondern die Entwicklung ist so weit gegangen, dass er sagt, es sind falsche Brüder. Da ist also was immer weiter schiefgegangen, ja, in der Gemeinde in Jerusalem. Die haben sich in die Gemeinde praktisch eingedrängt und eingeschlichen, um auskundschaften, unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, und uns so zu Knechten, denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Ein paar Verse weiter im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 11-13, heißt es dann, schreibt Paulus, ein Ereignis, das dann sozusagen noch ein Stück später stattfand. Der Apostel Petrus hat verschiedene Gemeinden besucht, haben wir ja gesehen schon. Und er kam dann in die Gemeinde von Antiochien ein Stück später, obwohl diese Frage geklärt worden war, mit ihm zusammen. Ja. Als aber Kephas, also der Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, Jakobus, der sozusagen der wichtigste Älteste, wenn ich jetzt so sagen darf, in Jerusalem mittlerweile war, ja, der doch zu dieser Parteiung vielleicht nicht völlig dazugehörte, aber sie haben sich auf ihn sehr stark berufen, aß Petrus mit den Heiden. Zuvor hat er also mit den Heiden gegessen. Als sie aber kamen, also die aus Jerusalem, ja, zog er sich zurück von den Brüdern und Schwestern in Antiochien. Die Heiden waren sozusagen und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Da ist die Menschenangst in den Petrus reingefahren. Da hat er gegen das, was er vorher schon Jahre gepredigt hatte, erkannt hatte und gelebt hatte, das hat er aufgegeben. Und ich kenne solche Prozesse durchaus auch in anderem Umfeld. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Also der engste Gefährte vom Apostel Paulus ist so stark dadurch unter Druck gekommen, dass er die Wahrheit aufgegeben hat, dass Heiden genauso Brüder und Schwestern sind und gerettet werden wie die Juden. Ich wollte euch mit denen ein paar Stellen nur zeigen, wie stark dieser Konflikt war. Daran wäre die Gemeinde Jesu wirklich fast am Anfang zerstört worden. Und die Gemeinde in Jerusalem war am stärksten betroffen davon. Ja. So, und nun in Vers 3, Kapitel 11, Apostelgeschichte, gehen wir weiter. Und diese Leute, die sprachen zum Petrus: Du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Gemeint sind natürlich auch Frauen, falls Frauen im Haushalt von dem Cornelius waren, was ja selbstverständlich ist. Das war ihr Vorwurf, den sie dem Petrus so entgegengeworfen haben. Und ich hatte euch ja gezeigt, das ist ja eigentlich gar kein Gesetz. Es steht im Gesetz Mose nicht, dass ein Jude nicht mit dem Heiden essen darf. Das ist eine Ableitung, um sozusagen das Gesetz, dass sie sich nicht vermischen dürfen mit den Heiden, nicht heiraten dürfen und so weiter, ja. Um das sozusagen noch sicherer zu machen, dann sollen sie gleich gar nicht in ihr Haus reingehen, ja. Dann sollen sie gar nicht mit denen Tischgemeinschaft haben, dann verliebt man sich auch nicht so leicht, ne, sage ich jetzt mal, ja, mit irgendeiner Heidin oder ja, Heiden. Also es ist eine Ableitung, es ist nicht wirklich das Wort Gottes selber, aber das werfen sie ihm vor, dass dieser Petrus diese Lehre, diese Tradition gebrochen hat. Du bist ins Haus eines Heiden gegangen und hast mit ihnen gegessen. Aber dahinter, hinter diesem Vorwurf, der ist ja eigentlich marginal. Petrus hätte sagen können, ihr wisst doch ganz genau, dass das gar nicht im Wort Gottes steht. Aber das war ganz klar, hinter diesem einen Punkt stand eine für diese Leute etwas ganz anderes, Großes in Frage. Welchen Unterschied gibt es dann überhaupt noch zwischen uns Juden und den Heiden? Welchen Wert hat dann die Beschneidung noch, die ja tatsächlich von Gott befohlen worden ist? Welchen Wert hat die dann noch? Ist die dann, wenn die Heiden genauso behandelt werden können und von Gott genauso behandelt werden, was hat die Beschneidung für eine Bedeutung noch? Welchen Wert hat der ganze Bund, der uns zum Volk Gottes gemacht hat, als nämlich Abraham berufen und erwählt worden ist und durch ihn alle seine Nachkommen über Isaak und Jakob? Welchen Wert hat dieser Bund? Welchen Wert hat diese Erwählung noch? Diese Frage steht eigentlich da dahinter. Wenn Heiden genauso von Gott behandelt werden wie wir Juden. Und das ist doch auch manchmal in unserem Leben so, das ist ganz normal, wir sprechen vielleicht einen Punkt an, der gar nicht so gewichtig eigentlich ist, aber dahinter steht bei uns etwas, was eine ganze Menge, die in uns kocht, ja. Weil etwas viel Größeres eigentlich bei uns in Frage gestellt ist oder was uns ärgert oder wie auch immer. Das ist normal. Wir sagen nicht immer manchmal in einem Konflikt gleich die ganze Sache, sondern wir machen das an einer bestimmten, manchmal eher Nebensächlichkeit hängen wir das auf, obwohl wir was viel mehr sagen wollen. Wenn es so um Konflikte geht, ja. Kennt ihr das? Ich hatte euch schon bei Gelegenheit, ich will nur ein Beispiel sagen, wie so ein kleiner Punkt das ganze Große ausdrückt. Habe ich euch schon mal gesagt, ich hatte als ganz junger Pastor, offiziell war ich nicht Pastor, aber praktisch gesehen war ich schon längst Pastor. Und es war während meines Theologiestudiums. Da habe ich zusammen mit noch ein paar anderen Brüdern aus unserer Gemeinde, ich nenne es mal Gemeinde, weil faktisch waren wir Gemeinde, haben wir ein Gespräch geführt mit zwei katholischen Leitern, um einfach auszuloten, gibt es für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinschaft sozusagen, gibt es da überhaupt irgendwo eine Nische in dem römisch-katholischen Umfeld? Mir war vorher klar, dass das nicht gibt, aber einige innerhalb unserer Gemeinde, die haben gemeint, es müsste doch möglich sein und. Und da haben wir so ein Gespräch geführt mit zwei Domkapitularen. Einer davon ist dann später Bischof geworden. Und wir haben verschiedene Punkte angesprochen. Ich habe übrigens das Protokoll nachher zugespielt bekommen von dem Gespräch, das die geschrieben haben. Ich habe in dem ganzen Protokoll mich nicht wiedererkannt. Ja. So sieht man, wie Dinge ankommen können bei Leuten. Ja. Also was da in dem Protokoll stand, konnte ich sagen, bei dem Treffen war ich nicht dabei. Ja. Aber so ist es oft im Leben. Aber wir hatten uns an einem Punkt sozusagen, wodurch wirst du Christ? Und Sie haben natürlich Ihre römisch-katholische Lehre durch die Taufe und insbesondere die Taufe von einem Säugling. Ja. Und wir haben gesagt, nee, es braucht die persönliche Herzensentscheidung, dass ich mein Leben Jesus anvertraue. was für sie völlig inakzeptabel war. Aber das war mir vorher schon klar. Ich wollte es nur sozusagen noch einmal hören. Ich habe das Gespräch geführt für meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Nicht für mich, weil mir war das längst klar. Ja, ich wollte nur, dass sie sozusagen das nochmal direkt von dort hören, dass es da keinen Platz gibt, ja, wenn man biblische Lehre vertritt. Aber an diesem einen Punkt war eigentlich das ganze Thema, gehört man zur römisch-katholischen Kirche, wenn man so lehrt oder nicht? Das große Ganze ist gar nicht so total thematisiert worden, aber an dem einen Punkt war das völlig klar. So kann man nicht römisch-katholisch sein. Ja. Und so ist es oft in Konflikten, wo Dinge auch in der Ehe abgeklärt werden oder hier in der Gemeinde. Oft ist es nicht, dass man alles anspricht, jeden einzelnen Punkt, sondern wir sprechen einen Punkt an, der uns halt am deutlichsten trifft, am deutlichsten vor Augen steht, am ehesten wehtut. Aber oft ist ein ganzes Paket damit verbunden. Und das war eben auch hier der Fall und es ist irgendwo auch ganz normal, es ist nichts Verkehrtes drin. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach, und jetzt erzählt er, und wenn euch das auffällt, er erzählt es ganz genau. Ja? Ganz genau wiederholt er, was vor sich gegangen ist. Und warum macht er das? Weil er verteidigt sich gar nicht, sondern der sagt einfach, das ist so und so vor sich gegangen. Da hat Gott mir Vision geschenkt, dreimal. Dort in Caesarea hat er zu so einem Cornelius gesprochen, er hat ihm einen Engel geschickt. Ich war ja gar nicht der Initiator, ich bin nicht auf die Idee gekommen, hatte ein gutes Gefühl an dem Tag, dann habe ich mir gedacht, ach, die Heiden, die nehmen auch mit ins Boot rein. Ja. Weil schließlich bin ich ja der Petrus. Ja, ich bin ja der erste Papst. Ne? Ja, der Petrus wusste das noch nicht, dass er der erste Papst ist. Der arme Mann. Aber, ja, aber nein, der erzählt, Gott hat es einfach gemacht. Der hat nicht mich gefragt. Ja. Der ist einfach vorwärts gegangen. Und was soll ich denn dann? Das ist ein Resümee dann den Leuten gegenüber. Soll ich das aufhalten, wenn Gott am Wirken ist? Ja. Also er hat in dem Punkt gar nicht sich verteidigt, sondern er hat nur ganz genau erzählt, was Gott einfach getan hat. Vielleicht nur so nebenbei. Ich finde es total gut, den Weg, den er da gewählt hat. Der hätte ja auch vielleicht versuchen können, zunächst mal irgendwie andere Argumente zu finden, keine Ahnung. Ja, alle Menschen sind gleichberechtigt, was weiß ich, ja, irgendwelche, keine Ahnung. Nee, der hat einfach gesagt, Gott hat das initiiert und da kann ich nicht dagegen stehen. Also wenn jemand schuld ist, dann ist Gott schuld. Ja? Nach dem Motto. Das ist doch, da müsst ihr euch an den wenden. Ja? Dankeschön. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns. Petrus zeigt auch darin, ja, ich war eigentlich gar nicht so stark beteiligt, dass die Heiden auch von Gott erwählt worden sind. Ich habe gerade angefangen zu predigen, sagt er. Ja. Ich war noch gar nicht fertig. Hat Gott einfach schon wieder gehandelt. Der hat mich nicht gefragt. Ich habe keinen Aufruf nachher gemacht. Ich habe für niemanden nachher gebetet, ist alles okay, wenn wir das machen, versteht ihr? Nur Petrus will einfach hier zeigen, ich habe angefangen zu predigen und war noch nicht einmal fertig, hat mich Gott schon wieder überholt. Er ist der, der hier am Werk ist. Ja. Das will er damit uns einfach und den Leuten sagen. Es ist einfach nicht mein Werk, sondern es ist Gottes Werk, dass die Heiden gläubig werden. Da fiel der Heilige Geist auf sie. Und jetzt sagt Petrus etwas ganz Wichtiges. Ebenso wie am Anfang auf uns. Ganz genauso wie auf uns Juden. Genauso haben sie den Heiligen Geist empfangen. Die haben genauso angefangen, Gott zu preisen. Die haben genauso in neuen Sprachen gebetet und verkündigt, wie wir. Gott behandelt nun Juden und Heiden ganz offensichtlich, will Petrus sagen, allein aufgrund des Vertrauens, dass sie auf Jesus Christus setzen, dass sie ihr Leben ihm anvertrauen. Das ist der gleiche Glaube, den Abraham hatte und den Gott ihn als Gerechtigkeit anrechnete. Einfach Gnade. Einfach Gnade über Gnade schenkt er uns und schenkt er den Heiden genauso. Wie am Anfang am Pfingsten auf uns. Wenn Petrus da sagt, wie am Anfang auf uns, dann steckt da aber auch etwas anderes drinnen, was wir, denke ich, lernen können. Dieses am Pfingsten war auch für die 120 ungefähr, die da zusammen waren, die das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Das war eine ganz starke Erfahrung. Aber es war eben eine Anfangserfahrung, die ist sehr eindrücklich, die vergisst Petrus nicht mehr. Und ähnlich geht es manchen von uns. Ja, du kannst dich vielleicht erinnern an den Tag deiner Bekehrung oder zumindest an die Phase, wo du gemerkt hast, da hat sich in meinem Leben, da ist Gott reingekommen und es hat sich angefangen, etwas zu verändern in mir. Und es ist oft, nicht immer, aber oft mit einem starken Gefühl und Erfahrung verbunden. A, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Und wenn er in uns hineinkommt, dann lässt er uns das auch spüren. Aber das ist nicht das Zentrum. Es ist nicht immer so, dass du jeden Tag dieses gleiche Gefühl hast und auch nicht unbedingt haben musst. Es kann sein, dass sich sowas wieder mehr zeigt, wieder weniger ist. Das macht die Liebe zu Gott nicht aus. Das ist wie in deiner Ehe. Wenn du nach der Zeit des Verliebtseins merkst, dass dein Verliebtsein in diesem Sinne einfach langsam geht, dann ist aber die Liebe, die du zu deinem Partner hast und das Versprechen, was du ihm gegeben hast, deswegen nicht vorbei. Und du wirst auch plötzlich merken, du kannst dieses Verliebtsein nicht einfach wiederholen. Es kann schon sein, dass du mal wieder mehr verliebt bist, gefühlsmäßig, versteht ihr? Aber das ist nicht die Basis für deine Ehe. Und ganz ähnlich ist es mit unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir aus dem, jetzt sage ich mal, das ist nicht bei jedem Menschen so, aber wenn wir aus dem Reich der Finsternis versetzt werden, das erste Mal in das Reich Jesu, wenn der Geist Gottes in uns kommt, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir grundsätzlich umkehren zu Jesus, dann ist das natürlich auch sozusagen von 0 auf 100, diese Erfahrung. Und dann lebst du aber nicht immer auf 100. Ja? Trotzdem gehörst du Jesus, egal wie deine Gefühle sind. Auch wenn diese erste Erfahrung, als ich ganz junger Christ war, ich kann mich an eine Phase erinnern, wo ich mich nach dieser Anfangsemotion zurückgesehnt habe. Und ich glaube, wir verwechseln da einfach Verliebtsein und Liebe. Wie gesagt, diese Gefühle, die können auch mal wieder da sein, die können aber wieder gehen. Aber du wirst dieses 0 auf 100, das kannst du nicht wiederholen. Ja. Also wenn du es gibt so starke Anfangserfahrungen, wie gesagt, am ehesten kann man es mit der Ehe vergleichen. Am Anfang verliebt bis über beide Ohren, ja. Das bleibt einfach nicht. Und wenn du danach suchst, du wirst merken, du kannst es dir nicht herholen. Aber du kannst deinen Partner dann anfangen zu lieben aus der Entscheidung heraus, dass du dein Leben ihm gegeben hast. Und dazu ist es genauso im Reich Gottes. Jesus lebt in uns und er gibt uns durch seinen Geist die Kraft, aber es ist nicht immer die gleiche Emotion. Das war mir einfach so nebenher wichtig, das vielleicht mal einfließen zu lassen. Ja.
Also machen wir fertig.
Genau. Bis halb, 2 Minuten noch. Das zum Abschluss. Ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr, das sind die Juden und auch die Heiden. Ja. Petrus hat sich an dieses Wort erinnert, als in Caesarea der Cornelius und die gläubig geworden sind, erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Johannes hat es schon vorhergesagt, Johannes der Täufer, ich taufe mit Wasser, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und ihr Lieben, ich möchte dir wirklich Mut machen, jeder, der Jesus annimmt, soll mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das möchte Gott. Er möchte schon, dass du das, ich möchte das gar nicht an bestimmte Erfahrungen binden. Jeder erfährt es nämlich in ganz unterschiedlicher Weise. Aber er möchte, dass er in dir Wohnung nimmt. Jesus begleitet uns nicht mehr sichtbar. Er ist nicht mehr hier auf Erden. Er ist uns viel näher, als wenn er auf Erden bei uns wäre. Er wohnt durch seinen Geist in uns. Gott wohnt in dir. Das ist unglaublich. Das ist einmalig. Ja. Das gibt es sonst nirgends auf der ganzen Erde, dass Gott in dir Wohnung nimmt. Und das hat Gott für jeden. Das ist kein exklusives Geschenk für ein paar wenige Christen, sondern das ist der Standard des Neuen Testamentes. Gott möchte in dir wohnen. Er möchte dich leiten. Ja, er möchte dir seine Liebe zeigen, ob die Emotionen dann groß sind oder weniger groß sind, aber er wird sie dir immer gerne. Der Geist Gottes wirkt in dir und wenn du das einfach manchmal wahrnimmst, dann wirst du merken, das Wichtigste, was der Geist Gottes dir sagt, ist, du gehörst zu mir. Du bist geliebt von Gott. Du bist ein Kind Gottes. Denen, die Gott lieben, ja, schenkt Gott immer diese Bestätigung im Herzen. Diese Gewissheit, diese Glaubensgewissheit, ja, von der Paulus im Römerbrief Kapitel 8 spricht. Und dieses Wirken in uns und an uns, das ist das Beste, was du auch anderen Menschen bezeugen kannst. Du kannst jemand sagen, wenn jemand dich fragt, hey, warum machst du das so? dann kannst du sagen, du, vor vielen Jahren hat mich jemand auf Jesus angesprochen. So könnte ich zum Beispiel erzählen. Ja. Und dann bin ich dazu gekommen, irgendwann hat Gott in mein Leben reingesprochen. Und dann habe ich Jesus auch als meinen Herrn angenommen und seitdem wohnt er bei mir. Das ist mein Zeugnis. Das kann mir niemand nehmen. Ja. Das weiß ich, das habe ich erlebt und es wirkt bis heute. Und genau das hat Petrus hier gemacht. Er hat seinen Brüdern, die nicht so ganz einverstanden waren mit dem, was er da in Caesarea gemacht hat, denen hat er einfach erzählt, was Gott getan hat. Und das hat sie zumindest vorerst beruhigt. Und sie haben gesagt, okay, wenn Gott es so gemacht hat, ja. Und das hat Frieden in die Gemeinde hineingebracht. Wie gesagt, nicht auf Dauer, aber zu dem Zeitpunkt doch. Und da möchte ich dich ermutigen, erzähl das, was Gott in dir gewirkt hat und an dir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der in uns wirkt, der in die Geschichte hineinwirkt, der die Heiden mitberufen hat, was unglaublich ist, Herr. Aber danke, dass wir da dazugehören dürfen zu deinem Volk. Danke für diese Gnade, die du Juden und Heiden schenkst, dass wir gerettet werden allein durch das Vertrauen auf Jesus. Halleluja. Und mache uns einfach immer wieder mutig, davon zu erzählen, was du an uns schon getan hast. Amen.